Für alle Krankheiten sehen wir soziale Ungleichheiten. Es gibt, glaube ich, eine Ausnahme, das ist Asthma. Da sehen wir es genau umgekehrt. Hier sehen wir, dass sozial Bessergestellte weitaus häufiger unter Asthma leiden. Ansonsten, sei es nun chronische Krankheiten oder andere, sehen wir soziale Ungleichheiten in der Gesundheit zu Ungunsten sozial Benachteiligter. Die Ursachen liegen meistens eben in der Gesellschaft selber. Das heißt, dort, wo Bildung, Beruf, Einkommen ungleich verteilt ist, treten fast automatisch auch gesundheitliche Ungleichheiten auf. Das heißt, die Frage, welche Rolle dann hierbei das Gesundheitssystem spielt, ist eher dann auch eher eine untergeordnete Rolle. Es kann eher nur darauf verstärkend oder vermindernd wirken. Die Ursachen liegen eher in der Gesellschaft selber.
Ja, das sagt Timo Kolger-Viertner über eine zunehmende gesundheitliche Ungleichheit und die Ursachen darüber. Ganz einfache These hier zu Beginn bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben. Menschen mit einem niedrigen Einkommen sind häufiger von Krankheiten und Beschwerden betroffen. Nicht nur das, sie haben auch eine weitaus geringere Lebenserwartung. Sie sterben früher, bis zu 9 Jahre sterben Menschen mit geringerem Einkommen früher als besser verdienende. Unterschiede, die durchaus dramatisch sind. Das Ganze wird natürlich noch verstärkt von einem gesellschaftlichen Prozess. Unsichere Arbeitsverhältnisse, Flexibilisierung so als Stichwort, soziale Isolation, geringes Einkommen, Abbau von sozialstaatlichen Strukturen, all das führt auch dazu, dass psychische Erkrankungen zunehmen. Nichts Neues möglicherweise für Sie. Das trifft dann auf eine medizinische Praxis, wo ganz verhängnisvoll zur Erscheinung kommt, was ohnehin das Wesen des kapitalistischen Betriebs ist. Umsatz steigern, Mehrwert abschöpfen, das ist die Idee. Und die Patienten sind natürlich nichts anderes als Konsumenten medizinischer Waren. Das trifft auf eine Gesellschaft, in der den Individuen scheinbar alle Möglichkeiten offen stehen, sie aber dann auch ihr Scheitern selbst verantworten müssen. Es gibt Veränderungen in der Arbeitswelt, Veränderungen, in denen die Widersprüche auf die Individuen abgelagert wird. Selbstverantwortung als großes Stichwort. Und Kreativität wird überall gefordert. Das sind die Forderungen, die schnell zur Überforderung werden in der modernen Arbeitswelt, die dann zusammengehen auch mit einer Einforderung, dass man sich nämlich selbst zu optimieren hat. Kranke Geister, kranke Leiber haben Razzia vor auch schon sehr, sehr langer Zeit besungen und auch im 21. Jahrhundert sagt man, muss man sagen, dass in den kapitalistischen Zentren Menschen in Armut leben müssen. So hat etwa der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung in den letzten Jahren immer wieder eins gezeigt, über 15% der Bevölkerung in Deutschland lebt in Armut. Das sind ungefähr 12, 13 Millionen Menschen. Dabei zeigt sich auch, Armut hat einen Einfluss auf die Gesundheit und auf die Lebenserwartung. Zwischen der ärmsten und der reichsten Einkommensgruppe liegt der Unterschied in der Lebenserwartung von 9 bis 10 Jahren mittlerweile. Ich hatte es eben schon gesagt. Es lässt sich damit sagen, Armut macht krank, aber auch umgedreht gilt, Krankheit macht arm.
Die Gründe sind ganz unterschiedlich. Bei wohnungslosen Menschen, die auf der Straße leben, ist die administrative Komponente häufig sehr, sehr kompliziert. Ja, wenn ein wohnungsloser Mensch seinen Tagessatz holt, das ist Hartz IV durch 30 geteilt, dann muss er eine Wahlrechtserklärung abgeben, quasi in welcher Krankenkasse er ist. Dann bezahlt das Jobcenter die Beiträge für einen Tag, an dem er diesen Satz holt. Das klingt schon so kompliziert, das kann in der Praxis nicht funktionieren. Da ist der EU-Bürger, der ganz legal bei uns ist, aus Polen, aus Rumänien, arbeitssuchend. Wenn er kein sozialversicherungsrechtliches Arbeitsverhältnis hat, dann hat er überhaupt keinen Anspruch auf eine Krankenversorgung. Da ist der Haftentlassene, der nach Entlassung aus dem Strafvollzug erst einmal die Krankenkassenkarte beantragen muss. Das dauert 4 bis 6 Wochen. Dann kommen die Menschen zu uns und sagen, ich bin Diabetiker, ich brauche heute mein Insulin. Und da ist zum Beispiel auch der Privatversicherte, der die Beiträge nicht mehr zahlen kann, weil sein Kleinunternehmen in eine Insolvenz geraten ist. Lebensmöglichkeiten. Aber das ist auch ein großer Kritikpunkt von uns, dass wir häufig erleben, dass Jobcenter, Sozialamt und auch die Krankenkassen häufig nicht rechtskonform beraten und auch nicht proaktiv. Das heißt, wenn sie feststellen, dass Menschen ihre Beiträge nicht mehr zahlen können, dass sie dann beraten, welche Beitragssenkungsmöglichkeiten es gibt. Viele betroffene Menschen machen natürlich fast ständig Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen. Sie werden nicht respektvoll, würdevoll behandelt. Das ist leider unsere Erfahrung und der Bericht von vielen Betroffenen. Viele sind einfach nur enttäuscht, mit Selbstzweifeln versehen, glauben auch nicht mehr so an sich und haben manchmal das Gefühl, sie zählen in dieser Gesellschaft nichts mehr. Aber es gibt auch ganz andere Punkte. Denken Sie daran, was alles aus unserem Leistungskatalog für jeden von uns mittlerweile gestrichen wurde. Ein Skandal ist es, dass ab dem 18. Lebensjahr keine Brillen mehr finanziert werden. Es gibt so viele Menschen, die können von ihrem geringen Budget im Hartz-IV-Satz, der so und so viel zu gering ist, können sie sich keine Brille leisten. Und was ist das für ein Ansatz? Wenn jemand nichts sieht, bricht sich das Bein, die Behandlung des gebrochenen Beines wird im System übernommen, aber präventiv eine Brille zu finanzieren, wird nicht übernommen. Die Medikamenten, Rezeptgebühren, Hörgerätebatterien, es sind so viele Dinge, die aus dem System herausfallen und die Finanzierung individualisiert wird. Das darf nicht sein.
Das sagt Gerhard Trabert von der Organisation Armut und Gesundheit in Deutschland. Armut und Gesundheit in Deutschland, das ist ein Verein, der konkrete Beratungsangebote anbietet für Menschen in Armut. Das heißt, der Verein gibt quasi soziale Beratung. Er bietet aber auch ganz konkrete ärztliche Leistungen an. Das ist die eine Seite des Vereins. Die andere Seite ist, dass der Verein immer wieder die aktuelle Ausrichtung des Gesundheitssystems kritisiert, dass er Forderungen stellt und auch konkrete Verbesserungsvorschläge macht. Darüber hinaus wird immer mal wieder eine generelle Kapitalismuskritik formuliert. Krankheit und Armut, das sind eben systemische Fragen. So die Erkenntnis des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland. Diagnosebezogene Fallpauschalen, die werden seit 2003 in Deutschland genutzt zur Abrechnung von stationären Behandlungen. Am Ende entspricht das Budget eines Krankenhauses der Anzahl seiner Patienten und dem Aufwand ihrer Behandlung. Damit sollen dann faire Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden zwischen den Krankenhäusern. Na, man soll sich in einem Konkurrenzkampf bewegen, es sollen die leistungsfähigsten Krankenhäuser am Ende auf dem Markt durchsetzen. Realität hierzulande. Der Theorie nach soll sich so eine gleichmäßige und hohe Versorgungsqualität herausbilden, und zwar zu günstigen Preisen. Und das zum Wohl der Patientinnen. Wie gesagt, der Theorie nach.
Da wird unter den Krankenhäusern ein Ranking gemacht hinsichtlich der Personalausstattung von oben nach unten. Und zwischen dem unteren Viertel und dem Rest zieht man eine Linie. Also die mit der besten Personalausstattung stehen dann ganz oben in der Liste und die mit der schlechtesten ganz unten. Und zwischen dem oberen Dreivierteln und dem unteren Viertel zieht man eine Linie. Und dann sagt man, das sind die Personaluntergrenzen. Hört sich ja gut an. Das bedeutet, für das untere Viertel bis dahin müssen Sie das Personal aufstocken. Für die anderen Dreiviertel bedeutet das aber, das ist die Linie, bis zu der hin wir Personal noch abbauen können. Und genau das droht. Wir wissen also von mindestens einer Klinik, wo die Geschäftsführung der Personalvertretung gesagt hat, aufgrund dieser Rechnung können wir jetzt mal 100 Stellen abbauen. Allein im Pflegebereich.
Das sagt Axel Hoffmann, der ist aktiv beim Hamburger Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus. Ein Bündnis, was immer wieder kritisiert, dass Gesundheitsversorgung durch dieses Fallpauschalensystem zur Ware gemacht wird. Wir hören nochmal Kritik von Axel Hoffmann, Kritik vom Hamburger Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus.
Also ich glaube, dass das Image der Pflegeberufe nicht das Problem ist. Ich habe selber als Pflegekraft vor Jahrzehnten schon Imagekampagnen erlebt. Das haben wir damals selber mit Hohn und Spott gesehen. Das Image ist wirklich nicht das Problem, sondern die saumäßigen Arbeitsbedingungen. Also wenn auf der einen Seite Patienten stundenlang in den Ausscheidungen liegen, sind natürlich auf der anderen Seite die Pflegekräfte, die mit solchen Zuständen auch leben müssen und die das nicht gerne tun. Deshalb gibt es eine regelrechte Flucht aus dem Beruf, nicht wegen des schlechten Image, sondern wegen solcher Bedingungen. Und wir haben aber auch gegenteilige Hinweise. Wenn die Arbeitsbedingungen besser werden, dann kriegt man auch wieder mehr Personal. Also wir wissen das aus Kalifornien. Da gibt es eine gesetzliche Personalbemessung für die Krankenhäuser. Als die eingeführt worden sind 10.000 ausgestiegene Pflegekräfte in den Beruf zurückgekehrt. Wir haben in Deutschland auch das Problem einer ganz, ganz hohen Teilzeitquote. Ich glaube, es sind über die Hälfte der Pflegekräfte, die Teilzeit arbeiten. Nicht, weil das so schön mit Familie und Beruf dann alles zusammenpasst, sondern weil sie die Arbeitsbedingungen nicht aushalten. Und der Verdi-Bundesvorstand hat mal berechnet, wenn wir die Teilzeitquote von 1993 wieder erreichen könnten, dann würden das bundesweit 60.000 Stellen ausmachen, also 60.000 Vollzeitstellen. Das heißt, wir haben im Grunde das Potenzial, genug Pflegekräfte einstellen zu können, aber die Bedingungen müssen stimmen.
Patientinnen und Beschäftigte, die berichten, also wenn sie zum Beispiel mal einen klinischen Alltag in deutschen Krankenhäusern erleben, die berichten von mangelnden pflegerischen Zuwendungen, die berichten von offensichtlichen Verstößen gegen grundlegende Regeln, zum Beispiel was Hygiene angeht, was aber auch Arbeitssätze und Zeitnot angeht. Die berichten von wenig Zeit für Zuwendung, die berichten im Gespräch dann eben auch immer mal wieder von unstrukturierten Behandlungsabläufen, von Desorganisation, oft zum Beispiel auch beim Übergang von einer Krankenhausbehandlung zu einer Rehabilitation oder zur Pflege oder bei einer frühzeitigen Entlassung nach Hause. Doch zunehmend führt dies auch zu einer Kritik und es führt auch zu Arbeitskämpfen auf Seiten der angestellten Beschäftigten.
Also angefangen hat es in der Charité mit den Arbeitskämpfen für mehr Personal, aber auch sowas wie Unikliniken in Essen und Düsseldorf sind bestreikt worden, mit auch teilweise beachtlichen Erfolgen. Interessant dabei ist die Streiktaktik unter den besonderen Umständen im Krankenhaus. Das ist natürlich klar, das sind keine Maschinen, die man einfach abstellen kann. Man muss also Notdienste machen und dazu Notdienstvereinbarungen mit der Gegenseite schließen. Das tun die nicht gerne, aber sie müssen es. Und die sehen dann vor, dass eine Weile vorher der Streik angekündigt wird und dann wird gesagt, welche Stationen dann also eigentlich ausfallen. Und dann hat der Arbeitgeber eine gewisse Zeit, das zu organisieren. Das ist ein Mittel, was wirksam ist, weil wenn Stationen geschlossen werden müssen und dann also zum Beispiel die geplanten Eingriffe verschoben werden müssen, dann kostet das richtig Geld. Wir wissen aus den Streiks aus der Charité, da wurde geschätzt, dass ein Streiktag den Arbeitgeber 500.000 Euro gekostet habe. Das ist schon ein wirkliches Druckmittel.
Sagt Axel Hoffmann vom Hamburger Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus beim Blick auf Arbeitskämpfe in Krankenhäusern zum Beispiel. Und wir bleiben in Hamburg und schauen auf eine Klinik, die seit 2 Jahren solidarisches Gesundheitszentrum aufbauen möchten. Ein sogenanntes solidarisches Stadtteilgesundheitszentrum aufbauen möchten und auch aufbauen. Genauer schauen wir auf die Poliklinik in Vettel.
Wir haben ja unser Stadtteilgesundheitszentrum quasi ein bisschen als offenen Ort konzipiert, also wo Leute nicht nur hingehen, wenn sie krank werden, sondern eher so ein bisschen auch als sozialen Treffpunkt. Das heißt, dass man da auch, dass wir da auch Abendveranstaltungen haben, dass wir da Kollektivberatungen anbieten, dass Leute auch einfach vorbeikommen können, um einen Kaffee zu trinken. Und das ist halt so ein bisschen der Versuch, Leute mit einzubinden in die Angebote des Gesundheitszentrums. Und da genau geht's halt darum, auch immer wieder genau den Bedarf zu klären. Was uns ein bisschen vorschwebt, ist eigentlich eine Art Gesundheits-Community-Board oder Gesundheitsrat, der letzten Endes dann mit über das Zentrum entscheidet. Bei uns gibt es eine hausärztliche Versorgung mit zwei Hausärzten. Es gibt eine psychologische Beratung, eine Sozial- und Gesundheitsberatung. Und wir machen eben sogenannte Präventionsprojekte. Das heißt, wir gucken uns an, was sind so Probleme im Stadtteil, wie ist so die soziale Lage, was beschäftigt die Leute, und versuchen dazu mit den Bewohnerinnen zusammen das zu thematisieren und genau in die Öffentlichkeit zu gehen. Und an sich ist jetzt der Raum erstmal schon irgendwie so eine medizinische Einrichtung, aber wir versuchen es halt so ein bisschen aufzubrechen, ein bisschen andere Atmosphäre zu schaffen. Genau, und von der Zusammensetzung, wir sind eine Gruppe von 20 Leuten mit ganz verschiedenen Hintergründen, sprich da gehören Pflegekräfte dazu, medizinische Fachangestellte, Ärztinnen, Ärzte, aber auch Sozialpädagogen und Leute mit anderen Berufshintergründen.
Ja, ein Einblick in die Poliklinik Veddel in Hamburg, getrieben von einem Kollektiv. Das Kollektiv sagt, Ziel ist es, eine Gesundheitsversorgung zu schaffen, die den Bedürfnissen der Patienten und Patientinnen gerecht wird. Dabei soll auch den gesellschaftlichen Verhältnissen Rechnung getragen werden, in denen Menschen leben. Also all das im Blick haben, was wir in den letzten Minuten hier auch auf der Uhr hatten.
Die Überlegung ist halt, dass sozusagen so eine einzelne Einrichtung wie in Hamburg eigentlich nicht ausreicht, um dieses Modell an sich durchzusetzen. Also wir denken halt auch, dass oder sagen wir so, der ambulante Versorgungssektor ist ja sehr umkämpft aktuell auch. Also es gibt ja verschiedene Entwicklungen. Einerseits ist er immer noch sehr dominiert von den Ärzteinteressenvertretungen. Andererseits, genau, streben auch immer mehr private oder auch Kapitalinteressen in den ambulanten Sektor. Also es gibt viele MVZs, die als Einweiserstrukturen für große Krankenhauskonzerne funktionieren. Und wir denken halt, es ist eigentlich wichtig, da solidarische oder gemeinnützige Alternative dem entgegenzustellen und dafür halt Lobbyarbeit oder dafür zu kämpfen. Und deswegen haben wir halt dieses Syndikat gegründet, wo verschiedene solche solidarischen Einrichtungen oder Polikliniken halt zusammenarbeiten oder sich vernetzen und versuchen, da beispielhaft irgendwie voranzugehen als Gegenmodell zu so ökonomisch geleiteten
Modellen. So müsste der Satz enden. Die Idee in Veddel bei der dortigen Poliklinik in Hamburg, etwas, was bestenfalls auch Nachahmung finden kann und finden sollte. Und dabei immer im Hinterkopf haben, Armut macht krank, Krankheit macht arm. Und es hat durchaus was mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun.
Dieser Weg macht dich krank, dies Wiederholung.